Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Allein in Berlin waren an diesem Wochenende über 30 Demonstrationen angemeldet. Eine ganze Reihe davon protestierte wieder gegen die Corona-bedingten Freiheitseinschränkungen. Die größte Demo aber mit rund 20.000 Teilnehmern stand gegen Rassismus und Ausgrenzung auf und forderte gleichzeitig mehr Klimaschutz, Gleichberechtigung sowie mehr Kinderrechte. Trotz der Corona-Maßnahmen ist die Lust am Protest wohl ungebrochen. Und man kann vielleicht sogar sagen, dass Protest ein Signum unserer Zeit geworden ist. Woher kommt das? Wie und warum entsteht Protest? Haben sich Politik und Bürger voneinander entfernt? Fühlen sich viele mit ihrer Stimme nicht vertreten? Wir wollen diesen Fragen heute nachgehen, denn sie werden uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, bei uns ist. Herzlich willkommen an Sie. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Armin Nassé, Professor für Soziologie an der Universität in München. Herzlich willkommen an Sie beide. Mhm. Frau Schröder, in den letzten Wochen und Monaten ist unser gesellschaftliches Leben aufgrund der Corona-Maßnahmen doch ziemlich umgekrempelt worden. Unsere Freiheiten sind eingeschränkt worden. Auch das Versammlungsrecht ist eingeschränkt worden. Wir wollen uns heute über das Thema Protest unterhalten, was Protest für Auswirkungen hat, auch auf unsere Demokratie. Und ich frage mal ganz persönlich, demonstrieren Sie und wie wichtig ist Ihnen das Recht auf Protest und Demonstration?
Das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Recht auf Demonstration ist für unsere Demokratie konstituierend. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen und auch auf die Straße zu gehen. Auch dann, wenn wir so eine Pandemie erleben, wie das im Moment der Fall ist. Da wurden natürlich mit einem guten, gewichtigen Grund auch Freiheitsrechte eingeschränkt. Aber dass die Menschen dieses Bedürfnis nach Freiheit empfinden und dann auch wieder auf die Straße gehen wollen an einem bestimmten Punkt unter Einhaltung der Abstandsregelung mit Mundschutz teilweise, also größtenteils, soweit das notwendig ist, halte ich für ein ganz wichtiges und gutes Zeichen. Es gibt ja auch genügend Anlass dazu. Ich bin selber auch in den letzten Wochen teilweise auf Demonstrationen gewesen. Am Jahrestag des Tiananmen-Massakers haben wir vor der chinesischen Botschaft hier in Berlin demonstriert für die Freiheitsrechte von Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong, für Taiwan und so weiter. Und auch bei den Black Lives Matter Demonstrationen bin ich in Hamburg dabei gewesen. Das sind Themen, die mich sehr beschäftigen und da finde ich es auch gut und richtig, dass man die Möglichkeit hat, ergänzend auch zu dem sonstigen politischen Engagement dafür auf die Straße zu gehen.
Herr Professor Nassé, wenn man sich das anschaut, die Einschränkungen auch für das Versammlungsrecht, das es gab dann genehmigte Demonstrationen für das Demonstrationsrecht, was ja eigentlich ein Paradoxon ist in unserer freiheitlichen Gesellschaft. Wie wichtig ist denn das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und Protest und Demonstration?
Naja, da es Grundrecht heißt, ist es sehr wichtig. Also es gehört zu den Rechten, die tatsächlich normalerweise nicht eingeschränkt werden dürfen. Deshalb ist es eben ein Grundrecht. Und das Interessante am Thema ist ja zurzeit eigentlich, dass es Proteste erst gegeben hat, als wir darüber diskutiert haben, wie man eigentlich wieder in Lockerungen reinkommt. In dem Moment der Grundrechtseinschränkung hat es überhaupt keine Proteste gegeben, woran man sehr schön sehen kann, dass Protest eigentlich kein Selbstzweck ist, sondern meistens dann entsteht, wenn es tatsächlich Diskussionsbedarf gibt. Sagen wir mal so, am Anfang dieses Lockdowns, wie immer man jetzt diese Sache bezeichnet, hat es eigentlich keine Proteste gegeben, weil es sowas wie eine Einsicht in die Notwendigkeit gegeben hat. Aber spätestens dann, als man diskutiert hat, gab es natürlich Dissens und dann gibt es auch immer Protest.
Und wer waren denn die, die da protestiert haben oder für wen haben die protestiert? War das für die schweigende Mehrheit? War das für eine Splittergruppe oder war es für eine bedeutende Minderheit? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, das ist noch gar nicht so genau erforscht, wer das eigentlich war. Also es war eine sehr heterogenere Gruppe, muss man sagen. Also die lautesten sind meistens die, die man wahrscheinlich am wenigsten ernst nehmen muss. Es waren viele Verschwörungsmythen, sagt man inzwischen nicht mehr, Theorien dabei. Es war wirklich viel, also das übliche unsinnige Zeug dabei. Ja, also es ist, als ob es die Chemtrails gewesen sind oder was auch immer. Das muss man vielleicht nicht so ernst nehmen, weil das überall auftaucht. Aber es gab durchaus auch ernstzunehmende, zumindest Bedenken darüber, dass zum Beispiel fast nur die Exekutive über die Dinge entschieden hat und die Parlamente kaum daran beteiligt waren. Natürlich gehörte man aus den Parteien, die eher in der Opposition sind, eher, sagen wir mal, negative Stellung Einnahmen, während die, die in der Exekutive sind, das natürlich nicht gemacht haben. Eigentlich kann man ja ganz zufrieden sein, weil unsere Demokratie nach den Regeln gespielt hat, die wir eigentlich immer kennen. Ja, also die Rollen sind da verteilt. Es hat eigentlich sehr wenig Kommunikationsformen gegeben, die einen wirklich überraschen mussten. Und insofern würde ich sagen, das ist ein weiteres Beispiel einer durchaus lebendigen Protestkultur, die wir haben. Und wenn ich das sage, heißt das nicht, dass ich dem Protest zustimme oder nicht zustimme. Das spielt zunächst mal für diese Frage gar keine Rolle.
Frau Schröder, inzwischen gibt es einige Bundesländer, vor allen Dingen Berlin, Brandenburg, Thüringen, wo ja die Teilnehmerhöchstzahl bei Demonstrationen gar nicht mehr beschränkt ist. Auf der anderen Seite gibt es aber in unserem täglichen Leben durchaus noch einige Einschränkungen. In Restaurants zum Beispiel darf man nur mit zwei Haushalten sitzen, etc. etc. Ist das nicht widersprüchlich und ist das richtig so, dass das so gemacht wird?
Naja, man muss sehen, dass eben das Recht auf Versammlungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Das Recht, im Restaurant zu sitzen mit mehr als zwei Haushalten, ist auch grundsätzlich geschützt, auch durchs Grundgesetz. Aber die Einschränkungen, die brauchen weniger starke Rechtfertigung natürlich. Und ich sag mal, wenn ich mir aussuchen könnte, noch ein paar Wochen nicht ins Restaurant zu gehen, aber dafür mein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen, dann muss ich sagen, ist es schon sehr richtig, dass das gemacht wird. Das bedeutet nicht, dass man nachlässig wird. Gerade bei den Demonstrationen habe ich mir schon Gedanken gemacht. Man hat ja gesehen, da sind sehr viel mehr Menschen gekommen, gerade bei Black Lives Matter.
Ja, aber gerade wenn man diese Bilder sieht, ja. Also demokratietheoretisch ist das sicherlich richtig, was Sie gesagt haben, aber verstehen das auch die Menschen?
Ob die Menschen verstehen,
dass es so viele Einschränkungen in ihrem täglichen Leben gibt, aber bei Demonstrationen Tausende auf die Straße gehen und sehr eng beieinander stehen teilweise.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder klar macht, dass es nicht irgendwie Spaß an der Freude ist, auf die Straße zu gehen, dass das nichts von einer Party hat, obwohl man vielleicht teilweise auch gerade bei Demonstrationen in Berlin durchaus merkt, dass es den Leuten auch Freude bereitet, was ich nicht für ein Gegenargument halte, aber es geht dabei eben darum, dass man seiner Meinung Ausdruck verleihen kann. Und das ist etwas so Wichtiges und das verdient es auch immer wieder zu betonen, dass es wert ist, an dieser Stelle auch im Gegensatz beispielsweise zu einem Restaurant- oder Friseurbesuch, da auf Einschränkungen früher zu verzichten. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir in der Demokratie drüber sprechen. Aber es darf nicht aufgrund von berechtigten Einschränkungen im alltäglichen Leben dazu führen, dass die Grundrechte da gleichermaßen eingeschränkt werden, sondern das sind die Punkte, wo man am schnellsten auch wieder zu einer Öffnung kommen muss, weil sie das, die Grundlage für unsere Demokratie sind.
Dieses Widersprüchliche, zeigt das auch eine Spaltung unserer Gesellschaft?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Zunächst ist das ja eine demokratietheoretische Widerspruch. Paradoxie kann man ja fast sagen. Die Grundrechte gelten, weil sie Grundrechte sind. Sie müssen aber aus anderen grundrechtlichen Gründen bisweilen eingeschränkt werden. Also das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das Grundrecht auf Gesundheit oder zumindest das Grundrecht, dass der Staat sich um bestimmte Dinge kümmern muss, die die Bürgerinnen und Bürger womöglich selbst nicht können. Das sind ja Widersprüche, die da sind. Wichtig ist es gewesen, dass tatsächlich deutlich wurde, dass diese Einschränkungen nicht willkürlich erfolgt sind. Also wenn sie willkürlich erfolgt wären, dann hätte es natürlich noch viel, viel größere Proteste gegeben. Dann hätten wir auch demokratietheoretisch und übrigens auch juristisch ein ganz anderes Problem. Und das juristische Problem besteht ja nicht darin, dass nicht Grundrechte eingeschränkt werden. Das passiert bisweilen immer wieder. Es muss aus gutem Grund passieren und es muss sozusagen aus einem Grund passieren, der mindestens auf Augenhöhe der Grundrechte ist. Und das ist, glaube ich, durchaus gewährleistet. Insofern muss man sagen, haben die Proteste sich ja auch viel weniger gegen diese, ja, oder im Hinblick auf diese eher akademische Frage beschäftigt, sondern mit der Frage, ist es eigentlich angemessen, dass so viel eingeschränkt worden ist? Ist es angemessen, dies und das und jenes noch zu tun? Und ich finde, das muss man in der Demokratie tatsächlich auch aushalten. Es hat viel mehr Legitimation, wenn die Dinge dann diskutiert worden sind, wenn man sozusagen dann sehen kann, wahrscheinlich war der Lockdown richtig. Das ist ja heute kein Konsens da. Ja, also viele sagen, es ist womöglich etwas übertrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es relativ wichtig war. Es hat auch ein großes Hauptseminar gewissermaßen in der Republik gegeben, dass man jetzt weiß, was ein Präventionsparadox ist und dass man nur Dinge sehen kann, die tatsächlich passieren und so weiter. Ja. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt diskutiert werden. Und eine lebendige Demokratie kann das. Eine Demokratie, die nicht mit Pluralität von Meinungen umgehen kann, kann das nicht. Und da haben wir, glaube ich, doch eine Lektion irgendwie ganz gut bestanden.
Gelernt. Ja. Sie haben ein Buch rausgebracht, was sich mit dem Thema Protest beschäftigt, das große Nein. Wie wichtig ist denn Protest und auch das Nein in unserer Gesellschaft?
Ja, also meine These ist natürlich, dass das Nein auch außerhalb von Protest vorkommt. Moderne Gesellschaften, moderne liberale Gesellschaften zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass man zu fast allem Nein sagen kann. Also in traditionellen Gesellschaften musste man eigentlich zu allem Ja sagen. Also es gab kaum die Möglichkeit, zu irgendwas Nein zu sagen. Jetzt sagt man Nein. Nein, ich möchte nicht den Beruf haben, den meine Eltern mir ausgedacht haben. Nein, ich finde diese politische Lösung falsch. Nein, die Regierung hat Unrecht und ich werde nicht dafür geköpft. Ja? Und dafür wird in der Gesellschaft das Nein geradezu institutionalisiert. In Oppositionen, in Parlamenten, in dem alle Parteien in Rechtsstreiten reden, in öffentlichen Diskursen, im Fernsehen, wie man sieht. Vielleicht sagen wir auch gleich mal irgendwann Nein. Das ist überall da und das heißt, im Prinzip ist so eine Nein-Stellungnahme überall in liberalen Gesellschaften da. Nur dort, wo die Leute das Gefühl haben, dass dieses Nein nicht ausreicht, gibt es eine Idee davon, dass man das auf der Straße außerhalb der Institutionen stark machen muss. Und also meine These wäre, dass Protest dort entsteht, wo diese institutionalisierten Nein-Stellungnahmen nicht genug Kraft entfalten. Zumindest aus der Sicht derer, die protestieren. Das sind ja nicht immer alle. Ja, das ist ja durchaus ein Dissens darüber, was eigentlich wogegen protestiert werden muss. Ja. Aber aus deren Perspektive ist es eigentlich ein Protest gegen die Opposition, die nicht stark genug ist, innerhalb der Verfahren genug Stimme Nein zu bekommen. Ja.
Frau Schröder, gucken wir doch mal auf die jungen Leute. Vor einigen Jahren hat man noch gesagt, dass die Jugend eher apolitisch ist, dass sie eigentlich für ihre politischen Gedanken gar nicht eintritt, wenn sie überhaupt vorhanden sind. Und plötzlich war man aufgeschreckt, weil Friday for Future eine Dimension erreichte, die doch riesige Demonstrationen bundesweit und teilweise sogar weltweit nach sich zog. Also von apolitischer Jugend kann da überhaupt gar keine Rede mehr sein. Hat die Jugend die Lust am Protest wieder entdeckt?
Also ich gebe Ihnen da völlig recht. Das hat nicht erst mit Fridays for Future angefangen, sondern ich sehe da beispielsweise auch schon die Demonstrationen gegen den Brexit im Vereinigten Königreich oder auch die Artikel 13 Demonstrationen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Das sind auch Themen, die waren nicht so groß wie Fridays for Future, aber da hat man schon gemerkt, wer heute noch jungen Menschen vorwirft, sich nicht für Politik zu interessieren, der liegt definitiv falsch. Und da entlädt sich aus meiner Sicht schon was. Ich würde Ihnen vielleicht ein Stück weit widersprechen, weil ich den Eindruck habe, es geht da nicht nur darum, sozusagen Nein zu sagen, sondern es ist auch häufig ein Protest für etwas gewesen. Pulse of Europe, also ein unheimlich proeuropäischer Protest, der da stattgefunden hat. Also nicht nur Nein, sondern ein konstruktiver Ansatz. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele junge Menschen auf irgendeinem dieser Proteste auch in den letzten Jahren unterwegs waren, dann ist das eine sehr große Zahl. Und für mich spiegelt sich darin vor allem wieder, dass unsere Regierung oder auch im Europäischen Parlament die Stimme von jungen Menschen nicht ausreichend gehört wird, dass nicht ausreichend mit einbezogen wird, welche Interessen auch bei der jungen Generation vorhanden sind. Das sind teilweise so alltägliche Dinge wie eben Digitalisierung, dass für das Meme gestritten wird bei den Artikel 13 Demonstrationen. Das ist unsere Lebensgrundlage Europa und es ist aber auch unsere Lebensgrundlage in Zukunft, also bezüglich der Fridays for Future Demonstrationen hinsichtlich des Klimawandels. Also da sind Themen, die sind für junge Menschen kriegsentscheidend. Also die sind die definieren, wie leben wir heute und wie wollen wir in Zukunft leben. Und wenn man den Eindruck hat, nicht die Leute sind dagegen, sondern die beschäftigen sich gar nicht ausreichend damit, dann ist das natürlich unheimlich frustrierend. Und dann hat das eben auch dazu geführt, dass viele auf die Straße gegangen sind, um überhaupt gehört zu werden. Das ist ja auch gerade vielen, die minderjährig sind, nicht mal möglich, sich über das Wahlrecht beispielsweise auszudrücken, wählen zu gehen, zu sagen, diese oder jene Partei beauftrage ich sozusagen, meine Interessen wahrzunehmen. Sondern wir haben ja bei Fridays for Future auch ganz viele Minderjährige gesehen, die sich nicht gehört fühlen und deswegen dafür einen anderen Weg gesucht haben.
Wir haben es gerade gehört, jede Menge Protest, auch von jungen Leuten. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, dass an diesem Wochenende über 30 Demonstrationen in Berlin angemeldet waren. Da verliert man so langsam ja den Überblick, für was alles protestiert wird. Ist das so ein Phänomen unserer Zeit, dass Protest da ist in der Größe und verläuft Protest auch so eine Art konjunkturell, hat das einen konjunkturellen Verlauf, mal mehr, mal weniger?
Ja, es gibt schon einen konjunkturellen Verlauf, aber wenn wir allein die Geschichte der Bundesrepublik uns angucken, dann kann man die durchaus als Protestgeschichte erzählen. Ja? Also von den Diskussionen um Wiederbewaffnung über die 68er, die 70er Jahre waren ein Protestjahrzehnt, die sozialen Bewegungen sind stark gewesen, die 80er Jahre auch noch und in den 90ern kamen dann auch Proteste. Wir haben jetzt fast nur über so vergleichsweise sympathische Proteste gesprochen. Es gibt auch unsympathische Proteste von Rechtsradikalen zum Beispiel in den 1990er Jahren. Nicht zu vergessen die Proteste, die zum Untergang der DDR geführt haben, die ja tatsächlich also eine ganz, ganz besondere Bedeutung haben. Und dann haben wir in den Nullerjahren ja auch mehrere Anlässe gehabt. Ja? Also nicht nur die Flüchtlingskrise, auch die Auseinandersetzung um die Finanzkrise und jetzt die Dinge, die jetzt stattfinden. Ich finde das ganz interessant, dass Frau Schröder, da haben Sie völlig recht, dass es natürlich immer auch ein Ja ist, ja, also sozusagen immer etwas für etwas. Aber der Anlass, den haben Sie gerade sehr schön beschrieben, junge Leute denken, dass sie womöglich nicht genug gehört werden in den Institutionen. Also das wäre jetzt genau die Bestätigung dessen, was ich meine. Das geht nicht nur darum, prinzipiell Nein zu sagen, sondern dahinter stecken Ideen und Konzepte, sympathischere und unsympathischere. Also auch Pegida hat leider Gottes ein Konzept und regiert leider Gottes migrationspolitisch genauso mit wie Fridays for Future, muss man sagen, durchaus Energie- und klimapolitisch mitregiert. Und ich bewerte das jetzt überhaupt nicht politisch, sondern das sind ja nicht einfach nur Freizeitaktivitäten, sondern die haben innerhalb des politischen Diskurses durchaus eine Wirkung, wie sie es eigentlich in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich hatten.
Sie haben eben gesagt, die Jungen gehen auf die Straße, aber auch die Älteren gehen auf die Straße. Gibt es da einen strukturellen Unterschied?
Naja, also ein struktureller Unterschied ist die Frage. Es gibt ja so eine Protestgeneration. Man würde die 68er ja gerne als sowas wie eine Protestgeneration beschreiben. Und da gibt es sicherlich eine generationstypische Form gewissermaßen, dass Protest per se etwas Gutes ist. Der jüngeren Generation hat man das, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht so politisch sei. Das stimmt in der Tat auch empirisch nicht. Das kann man ganz eindeutig sagen. Die Art des politischen Engagements hat sich geändert. Ja, es sind also nicht mehr sozusagen diese kompakten Protestbiografien, ja, die man vielleicht also in der Generation, also der 68er, also die sind noch älter als ich, der 68er gesehen hat, sondern heute hat man viel punktuellere Themen, wo sozusagen auch eine viel heterogenere Gruppe zusammenkommt. Das kann man bei Fridays for Future eigentlich sehr schön sehen, dass die Gruppe in sich vergleichsweise heterogen ist, aber mit einem starken Konzept kommt, übrigens auch politisch heterogen ist, also eine der Wortführerinnen in Deutschland sagt selbst, man macht den Fehler, wenn man denkt, das sei ein linker Protest. Das ist es womöglich gar nicht, ja, sondern das ist viel, viel breiter als das, was wir früher an so eindeutigen Definitionen hatten. Insofern ist es auch eine Protestgeneration, aber mit völlig anderen Formen. Und es wäre ja merkwürdig, wenn sich diese Form nicht ändern würde.
Wenn wir uns mal ein bisschen geografisch den Protest anschauen, dann haben wir das Phänomen, dass im Osten vor allem gegen Migration demonstriert wird, im Westen mehr für Klimaschutz gegen Kohlekraftwerke. Kann man das so sagen? Kann man den Protest daran festmachen, dass Ost-West sehr unterschiedlich protestiert?
Das würde ich, kann ich so nicht bestätigen. Wir sind ja ein bundesweiter Jugendverband als junge Liberale und wir haben Mitglieder eben auch in Ostdeutschland, genauso wie in Westdeutschland. Und da sind auch welche dabei gewesen, die bei Fridays for Future in ihren Heimatstädten das sogar mitorganisiert haben, die da auf die Straße gegangen sind. Da konnte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Ost-West-Unterschied feststellen. Anders ist es vielleicht bei regional anderen Themen. Wenn man jetzt die Lausitz beispielsweise als eine Kohleregion sich anschaut, dann sind da vielleicht auch andere soziale Fragen, die direkt mit dem eigenen Engagement auch verknüpft sind, die man sich natürlich schneller stellt, wenn da der Arbeitsplatz vielleicht der Eltern oder von Freunden und Bekannten dranhängt, als wenn man ja auch ehrlicherweise weit weg von den Problemen, die damit auch einhergehen, vielleicht in einer großen Stadt lebt und gar nicht so.
Vor allem, wenn man einen strukturellen Wandel schon so intensiv hinter sich hat. Herr Nassee, wenn wir in den Osten schauen, dann haben wir aber eher den Eindruck, das ist dominiert von Pegida. Wenn wir an Demonstrationen und den Osten denken, dann denken wir vor allen Dingen daran, oder?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht, also da würde ich Frau Schröder auch tatsächlich folgen, ob das nicht vielleicht ein Medieneffekt ist, dass wir vielleicht das viel stärker sehen. Also ich meine, wenn wir an so Städte wie Leipzig oder Jena denken, da haben wir durchaus auch die anderen Themen sehr stark. Und ich würde den Westen jetzt nicht entlassen als gewissermaßen eine Region, in der diese Dinge nicht vorkommen. Natürlich gibt es in den neuen Bundesländern ein größeres Problem, womöglich mit sagen wir mal, einem stärker in der Gesellschaftsstruktur verankerten Rechtskonservatismus und auch Rechtsradikalismus. Das ist sicherlich viel stärker. Man kann das natürlich an der AfD, die ja zum Teil eine Protestpartei ist, die sich zum Teil gegen die Institutionen richtet, in denen sie inzwischen selber sitzt, sehen. Aber ich würde so eine eindeutige West-Ost-Unterscheidung tatsächlich nicht machen wollen.
Inwiefern kann man denn den, Sie sprachen ja davon, dass es sympathische Proteste gibt und weniger sympathische Proteste gibt, aber inwiefern kann man Protest, jetzt mal unabhängig davon, ob er sympathisch oder unsympathisch ist, denn als grundsätzliches Phänomen miteinander vergleichen oder als grundsätzliches Phänomen sehen?
Ja, also mich interessiert als Soziologe tatsächlich zunächst einmal, das ist durchaus umstritten, überhaupt nicht der Inhalt des Protestes, sondern die Struktur. Wann kommt es eigentlich zu Protest? Und das Erstaunliche für mich ist, dass wir sozusagen die sympathischen und unsympathischen, das ist ja immer eine Frage der Perspektive, was man für sympathisch und was man für unsympathisch hält. Also ich finde Fridays for Future sehr sympathisch, ich finde Pulse of Europe sehr sympathisch, ich finde Pegida zutiefst unsympathisch. Ja, also ich meine, das ist jetzt kein besonderes Bekenntnis, das ist gratismutig gesagt, aber ich meine, diese Unterscheidung kann man machen. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit ist tatsächlich, ich nehme noch mal Ihre Formulierung auf, man fühlt sich in den Institutionen nicht angemessen, wie soll man sagen, gehört oder man hat sozusagen nicht diese Idee der Selbstwirksamkeit in den Institutionen und dann braucht man gewissermaßen die Form des Protestes, um darauf hinzuweisen. Und das Interessante an Protest ist ja, dass der Protest eigentlich immer behauptet, dass man selber Recht hat. Also Protest ist kein universitäres Hauptseminar, in dem man Argumente austauscht und sagt, naja, vielleicht hat der andere doch Recht, sondern Protest muss eigentlich eine Formel bringen, die relativ einfach ist, der man zustimmen kann und die nicht nur Zustimmung, sondern die natürlich auch Gegenprotest geradezu hervorrufen muss, damit es überhaupt zu diesem Antipodischen kommt. Also das ist kein Hauptseminar, sondern das ist öffentliche, laute Diskussion, um Standpunkte stark zu machen. Und dann die Tragik des Protestes besteht dann darin, dass das am Ende dann wieder kleingearbeitet werden muss in Institutionen der Demokratie, in den Parteien, in den Parlamenten, im Feuilleton und in Fernsehsendungen. Das ist irgendwie schade. Ne?
Muss ja denn das, Frau Schröder? Da muss der Protest sozusagen klein gearbeitet werden, wenn man das mal betrachtet. Denn der Protest ist ja schon auch laut und er ist mit vielen, vielen Menschen, die auf die Straße gehen. Sind wir eher in einer Protestepoche oder wird der Protest klein gearbeitet und verliert sich dann?
Ich finde, klein gearbeitet klingt ehrlich gesagt sehr negativ. Es ist doch eigentlich auch eine große Chance oder eine ganz große Errungenschaft, dass wir eine Demokratie haben, in der eben auch, ich sag mal, starke Positionen sich am Ende auch wiederfinden. Also ich glaube, jeder, der bei Fridays for Future dabei war, der ist sich auch im Klaren, dass jetzt nicht im nächsten Klimapaket 1:1 die Forderungen aus dem eigenen Programm stehen werden. Aber entscheidend ist doch, dass der Effekt erreicht wird. Wir werden gehört und es geht in die richtige Richtung. Also es findet ein Diskurs darüber statt. Das ist doch letztendlich auch ein Zeichen des Erfolgs, des Protestes und nicht was Negatives, sondern ich glaube gerade, das Miteinander und das immer wieder hin und her auch zwischen Protest, auch der Arbeit in Parteien, in den Parlamenten, in der Regierung, das ist ja unheimlich wichtig und das macht unsere Demokratie auch aus, dass es so unterschiedliche Orte gibt, an denen Diskussionen stattfinden.
Ja. Also ich meinte das gar nicht negativ. Das Kleinarbeiten heißt, man muss sozusagen aus einer großen Forderung eine Verwaltungsvorschrift machen. Also am Ende haben die Dinge nur dann eine Auswirkung, wenn man aus visionärem Protest eine Verwaltungsvorschrift machen kann, ein Gesetz machen kann. Gesetz, ja. Und das Spannende ist ja, das Konjunkturpaket, wie wir das jetzt gesehen haben, da steht jetzt drin, dass der Verbrenner nicht gefördert wird. Ob das richtig oder falsch ist, will ich gar nicht beurteilen. Und das kann sich Fridays for Future durchaus auf die Fahne schreiben. Aber sie müssen damit unzufrieden sein, weil am Ende reicht das ja überhaupt nicht aus. Und das ist die Logik, die von Protest immer ankommt. Ich sage immer, das wichtigste Gesetz, das die 68er ermöglicht haben, war das BAföG. Das ist das revolutionärste Gesetz überhaupt. Kaum ein Gesetz hat in der Bundesrepublik so stark sozialen Aufstieg ermöglicht wie das BAföG? Und dann sagt man, das waren visionäre Proteste, wo ein völlig anderes Leben rausgekommen ist, das BAföG. Und ich würde sagen, das BAföG hat ein völlig anderes Leben hervorgebracht. Das ist eigentlich diese Spannung, die ich meinte. Ja. Gar nicht negativ, ganz im Gegenteil.
Aber was sagen denn diese Proteste über den Zustand unserer repräsentativen Demokratie aus? Wenn Proteste entstehen, heißt das ja, dass man die Vorstellungen, die Wünsche, aber auch die Stimme einzelner oder größerer Gruppen innerhalb der Institutionen nicht mehr hört und sie auch nicht einbinden konnte. Ja. Heißt das, dass die Parteien sich inzwischen sehr entfernt haben von den Bürgern und die Stimme da nicht mehr entsprechend gehört wird?
Also ich glaube, dass wir sehr dazu neigen, die Parteien schlechter zu machen, als sie eigentlich sind. Interessant ist doch, ob
die Parteien haben eine große Integrationskraft?
Naja, eine große Integrationskraft natürlich nicht mehr so, wie es mal war. Also als ich noch so jung war wie Sie, da hieß Große Koalition noch zusammen 90%. Ja? Jetzt hat die Große Koalition keine 50% mehr zusammen. Also das ist diese Integrationskraft nicht mehr. Aber es ist ja nicht so, dass diese Proteste oder sagen wir mal auch öffentliche Diskurse sich in den Parteien überhaupt nicht als Konzepte niederschlagen. Wir kriegen das zum Teil in der Schnelligkeit der Veränderung gar nicht mit, was sich zum Teil in den Parteien verändert hat. Also die Union von heute hat mit der Union der 70er Jahre fast gar nichts zu tun. Ja, man muss sich die sprachlichen Formen mal angucken. Das gilt auch für die Sozialdemokraten, für die ist es ein bisschen schlimmer, würde ich sagen, wenn diese Diagnose stimmt. Das gilt auch für die Liberalen. Das gilt natürlich nicht für die Grünen, weil sie relativ spät reingekommen sind, aber sie selber auch eine Transformation eigentlich von einer Protestpartei zur staatstragendsten Figur überhaupt, die Institutionen stark macht, gemacht hat. Also es ist nicht so, dass die Parteien darauf nicht reagieren. Und Ihre Frage war ja, was bedeutet das eigentlich für die Demokratie? Ich würde schon sagen, und das hört sich vielleicht zu optimistisch an, wenn ich das sage, aber dass vieles von dem, was wir an öffentlichen Diskursen haben, durchaus den Weg in die politischen Entscheidungen findet. Das Beispiel, dass sich heute niemand mehr an dem Thema des Klimawandels vorbeistehlen kann. Das ist doch ein Erfolg, Klimaleugner, würde ich sagen, ist ein Erfolg von Fridays for Future. Also man kann nur Klimaleugner sein, weil man eigentlich zu dem Thema sich etwas sagen muss. Okay, starke These, aber zumindest scheint es sich auch für die AfD, die sich fürs Klima ja eigentlich nicht interessiert, zu lohnen, Klimaleugner zu sein. Also der Begriff ist natürlich idiotisch, ich weiß es schon, aber Sie wissen, was ich damit meine.
Ja. Wenn wir uns Protest anschauen, dann ist das ja durchaus auch eine Stimme, die Opposition eigentlich innerhalb der Parteien, Demokratie, die sich da erheben sollte. Die Opposition ist dann nicht laut genug, wenn es Proteste auf der Straße gibt, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, das ist ein Stück weit abgestuft. Also die Opposition nimmt ja schon bereits, finde ich, eine sehr starke, eine sehr wichtige Rolle ein. Wir haben das gesehen auch in den Pandemiewochen, die jetzt hinter uns liegen. Da war es ja unter anderem auch die FDP als Oppositionspartei, die als erstes auch gesagt hat, wir müssen wieder darüber sprechen, wie sieht denn überhaupt der Öffnungsprozess aus? Und damit ja auch letztendlich diesen einfach auch die Diskussion darüber angeregt hat. Und dann gibt es sicherlich, ich sag mal, unterschiedliche.
Aber sind die Parteien da nicht laut genug?
Oder? Was heißt laut genug? Ich würde sagen, es gibt einen Bereich, der, Sie haben das ja so ein bisschen gesagt, dieses Kleinarbeiten. Also in der Partei ist ja nicht sozusagen der pure. Also die pure Kraft, die jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future auf der Straße war, die findet sich ja so schon nicht mehr in einer Partei, in der ja auch schon Diskussionen stattgefunden haben, bis man überhaupt zu einer Position gekommen ist, wo man vielleicht auch schon Kompromisse gemacht hat bei einzelnen Themen. Wir haben als Julis sehr viel über Klimawandel und die Strategien dagegen in der FDP gestritten und darüber auch eine Positionierung erreicht. Und das, was dann in der Bundestagsfraktion davon ankommt, das ist ja auch schon wieder eine Form von Kompromiss, wo dann eben auch eher daran gearbeitet wird, wie sieht das dann im Einzelnen aus und nicht, wie soll das große Ganze, wie ist unsere Vision von einer besseren Welt? Das ist, würde ich sagen, einfach eine andere Form, die sich da im Parlament, auch in der Opposition dann widerspiegelt, die eben schon einen bestimmten Prozess durchgemacht hat. Ich glaube, es ist deswegen genau richtig und das ist wieder diese Wechselwirkung, die ich so unheimlich wichtig finde. Der Protest, der ist natürlich auch nur so stark, wie er eben laut ist, wie er auch eine gewisse Form von Radikalität hat. Also wenn jemand eine Forderung dafür auf die Straße geht, die schon längst im Parlament diskutiert wird, naja, dann bleibt man vielleicht auch eher zu Hause. Also man braucht schon eine gewisse Energie, um überhaupt zu sagen, ich stelle mich jetzt hier am Samstag auf die Straße und mal sogar ein Plakat. Da muss schon irgendwas sehr schlecht laufen. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, 219a, also die Information über Schwangerschaftsabbrüche, wo es auch eine sehr starke Opposition auch im Bundestag gab, wo sich dann der Protest auf der Straße eigentlich Schulter an Schulter stand mit den Oppositionsparteien teilweise. Ich glaube, es gibt da verschiedene Formen von, aber es ist vielleicht auch ein bisschen der Charakter des Protestes, dass er immer noch ein bisschen weiter geht als das, was dann vielleicht am Ende sich in einer Partei verdichtet hat schon.
Wenn wir unsere Parteienlandschaft zurzeit ein wenig anschauen, dann haben wir die Große Koalition, die natürlich viel abdeckt, aber wir haben dann die kleineren Oppositionsparteien und es sind so viele Oppositionsparteien im Parlament, wie es vorher noch nie gab. Verliert sich die Opposition da auch ein bisschen und wird nicht in ihren Einzelheiten gehört?
Das kommt aufs Thema an. Wenn wir also tatsächlich diese Frage Umgang mit dem Lockdown nehmen, dann ist es natürlich für die Oppositionsparteien unglaublich schwierig gewesen. Also wenn man sie mal durchgeht, die Linken waren staatstragend. Ja, die Grünen waren auch staatstragend. Ich glaube, aus großer Überzeugung waren sie das. Die AfD war am Anfang dafür, am Ende für was anderes. Also da konnte man gar nicht so genau sehen, was es war. Am schwersten hat es eigentlich, wenn ich das so sagen darf, die FDP. Ich würde auch sagen, dass vielleicht der Parteivorsitzende nicht in allen Hinsichten intelligent auf die Dinge reagiert hat, weil er da die Paradoxie gesehen hat, wenn ich jetzt staatstragend bin, dann bin ich keine Opposition mehr. Wenn ich bestimmte Formen von Opposition mache, dann werde ich auf einmal feststellen, dass ich mich aus manchen Diskursen tatsächlich fast verabschieden muss. Und das ist ja, glaube ich, Christian Lindner zwischendurch durchaus passiert. Auch Herr Kubicki, der natürlich sehr amüsant dann manchmal ist, aber sozusagen sich selber als inkompetenter darstellen, als es dann eigentlich ist. Was heißt das denn eigentlich, dies oder das oder jenes zu machen? Aber ich will das jetzt gar nicht personalisieren und ich will auch nicht sagen, dass die FDP jetzt alles falsch gemacht hat, sondern was mich daran interessiert ist, wie schwierig es dann ist, in solchen Situationen von eines großen Konsenses tatsächlich Opposition zu sein. Das ist politisch unglaublich kompliziert. Jetzt im Moment ist die Chance natürlich größer, weil wir ja Entscheidungen zu treffen haben, die in die Zukunft gerichtet sind. Welche Art von Konjunkturprogramm? Was heißt es eigentlich, dass der Staat sich jetzt in Unternehmen einmischt? Ja, Thema für Liberale natürlich. Thema auch für Sozialdemokraten. Beide sind erstaunlicherweise da sehr vorsichtig. Es wäre toll, wenn beide eher ihre sozialdemokratischen und liberalen Rollen spielen würden, dann hätten wir sozusagen vielleicht einen viel lebendigeren Diskurs darüber. Und was der richtige Weg da ist, das muss man ja doch mal Hand aufs Herz sagen, das wissen wir im Moment tatsächlich alle nicht so genau. Eigentlich ist es doch jetzt eine Zeit, in der Oppositionen eigentlich genau das tun können müssten, wofür sie da ist, nämlich die Regierenden dazu zu zwingen, wenigstens gute Gründe dafür zu nennen, für das, was sie ohnehin beschließen können.
Müssen wir davon ausgehen, dass der Protest durch die Folgen von Corona noch größer wird, eben wenn wir die angesprochenen wirtschaftlichen und sozialen Folgen bedenken?
Ich finde es schwierig, weil man das sicherlich auch nicht herbeireden sollte, sondern es ist ja auch die Aufgabe der politischen Akteurinnen und Akteure, dafür zu sorgen, dass man vielleicht auch schon antizipiert, welche Folgen haben unsere Entscheidungen und es gar nicht dazu kommen lässt, dass jemand das Gefühl hat, ich werde hier so vergessen, ich sehe gar keine andere Möglichkeit mehr. Auf der anderen Seite, ich habe mir das Konjunkturpaket ja auch besonders im Hinblick darauf angesehen, was für junge Menschen eigentlich an Konjunkturprogramm geplant ist. Und da sieht es ehrlich gesagt ziemlich mau aus. Deswegen, wenn ich eine Prognose wagen müsste, dann glaube ich, kommt da noch einiges auf uns zu. Die Studierenden, wo sehr spät darauf reagiert worden ist, überhaupt irgendeine Art von Corona-Hilfen zu machen für junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Der gesamte Bereich Bildung, der gerade vielen auf die Füße fällt, Schulen, die teilweise seit Wochen kaum eine Stunde gehabt haben, die man wirklich als Unterricht bezeichnen kann. Das sind ja, ich sag mal, im ersten Moment denkt man das ja sehr schlimm, aber die Folgen davon, die werden uns, glaube ich, noch eine ganze Weile begleiten und dass da so wenig Antworten jetzt auch in diesem Konjunkturpaket sich finden, ich glaube, das wird auch noch dazu führen, dass der ein oder andere vielleicht tatsächlich das Gefühl haben wird, ich muss meinem Gefühl, hier nicht beachtet worden zu sein oder dass hier nicht ausreichend Konsequenzen oder Angebote gemacht worden sind, dem muss ich irgendwie Ausdruck verleihen.
Würden Sie sagen, da droht auch ein Generationenkonflikt, wenn wir gerade hören, dass vor allem die jungen Leute sich da so ein bisschen verlassen fühlen?
Naja, wir haben ja eigentlich mehrere Konfliktachsen. Mhm. Ne? Also sicherlich ist Generation eine dieser Konfliktachsen. Es ist ganz interessant, wie das Geschlechterthema eine große Bedeutung mhm. als Folge der Geschichten hat. Es ist sicherlich auch ein Thema sozusagen von bildungsnah und bildungsfern. Das ist etwas, was sich in der Krise jetzt sehr, sehr deutlich mhm. gezeigt hat, dass diejenigen, die ohnehin im Bildungssystem, sagen wir mal, eher zu den Benachteiligten gehören, jetzt noch stärker benachteiligt geworden sind. Wir haben es natürlich zu tun mit einer Konfliktachse, die mit der Staatskunst zusammenhängt. Ja, eher interventionistisch, eher nicht so interventionistisch. Also es gibt da viele Achsen, über die man im Moment reden muss. Und da wird es natürlich sehr viel, ich sag's mal in meiner Theoriesprache, Anlässe für Neinstellungnahmen geben. Und die Frage ist, wie die Demokratie damit umgeht. Vielleicht tun sich da ganz neue Möglichkeiten politischer Koalitionen auf, wer da eigentlich mit wem etwas erreichen kann. Und es ist natürlich wichtig, dass die Interessen auch entsprechend formuliert werden. Also etwa der jüngeren Generation, übrigens auch der älteren Generation. Also wenn man sich fragt, was bedeutet das eigentlich für ältere, vulnerable Gruppen, mit denen man zu tun hat. Ich bin zurzeit in einer Expertenkommission des Bayerischen Gesundheitsministerium, wo wir uns Gedanken machen, wie vergisst man die Leute? Sind das eigentlich auch Leute, die mitreden können oder wird eigentlich nur für sie entschieden, die in Pflegeheimen und Altenheimen leben und womöglich gefährdeter sind, auch von den Folgen der Geschichten, und zwar ökonomisch, gesundheitlich und organisatorisch. Also man könnte jetzt die ganze Zeit so weiterreden, viele Konfliktlinien, und in Zeiten großer Konfliktlinien wird die Opposition natürlich ihre Stunde haben, das ist gar keine Frage, und es wird riskante politische Entscheidungen geben müssen, also auch Anlass für Protest. Also das hört sich jetzt alles ganz freundlich an. Man muss auch sehen, das sind auch die Zeiten, in denen womöglich diejenigen, die allzu einfache Lösungen anbieten, Populisten nennen wir sie üblicherweise, womöglich dann auch Möglichkeiten finden. Also bis jetzt waren, wenn wir etwa an die AfD denken, konnten sie von der Krise nicht besonders profitieren, ganz im Gegenteil. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen, wie das eigentlich wird, wenn wir mit Desintegrationsfolgen in der Krise zu tun haben. Ne? Ja. Darauf sollte man da durchaus vorbereitet sein. Also wie gesagt, es kann auch sehr unsympathische Formen von Protest als Folge dieser Geschichten geben.
Wir haben eben schon ein bisschen diskutiert, dass Protest natürlich auch dann entsteht, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Stimme nicht gehört wird. Würden Sie sagen, dieses die eigene Stimme nicht gehört, dass das Kritik auch an den Institutionen, an der Demokratie selber ist?
Also meine Erfahrung mit jungen Menschen ist, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen eigentlich sehr hoch ist und dennoch der Schritt dahin für viele unheimlich groß und unüberwindbar erscheint. Also es gibt keine direkte Kommunikation oder zu wenig gefühlt für junge Menschen, die nämlich also auf der einen Seite nicht wählen dürfen, die aber auf der anderen Seite auch nicht jetzt den Schritt in eine Partei wagen, wobei ich eigentlich genau dazu aufrufen würde, also wer sich politisch auf der Straße engagiert, der sollte das ergänzen auch mit einem Engagement in einer politischen Institution, am besten einer Partei, aber auch in einer NGO beispielsweise, weil das eben, und Sie haben eben das Thema Selbstwirksamkeit angesprochen, das ist etwas, was man, finde ich, sehr stark merkt, wenn man sich in solche politischen Prozesse selber auch reinbegibt, Kompromisse aushandelt, in die Diskussionen geht, dass man am Ende auch Ergebnisse der eigenen Arbeit sieht, die am Ende auch Realität werden, die in Gesetzesform umgesetzt werden. Und das ist ein, finde ich, sehr, sehr positives Gefühl, was häufig meine Erfahrung mit auch den Leuten von Fridays for Future da so ein bisschen zurückbleibt. Da haben viele, und das Klimapaket, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie eben der Protest ein Ergebnis gehabt hat. Also es hat eine Wirkung gehabt. Und dennoch sind unheimlich viele frustriert und sagen, nichts haben wir erreicht. Wir müssen weitermachen, wir müssen uns irgendwie radikalisieren. Also da gibt es, finde ich, einen großen Spagat, und der kann gefährlich werden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade jungen Menschen auch zu sagen, euer Protest, der hat Wirksamkeit gezeigt, und auch diejenigen einzuladen, diese Wirksamkeit noch mehr zu nutzen und die Parteien zu fluten mit jungen Menschen und dafür zu sorgen, dass die Stimmen gehört werden.
Wenn wir uns das anschauen, was Frau Schröder gerade gesagt hat, gibt es da auch so eine Art Steigerungslogik bei den Protesten? Inwiefern kann das zu Gewalt führen und inwiefern kann das ausarten und auch die Demokratie letztendlich gefährden?
Ja, Sie spielen darauf an. Also ich hab das mit der Steigerungslogik tatsächlich auch versucht, als These zu entwickeln. Sie haben das eigentlich gerade wunderbar beschrieben, wie diese Steigerungslogik funktioniert. Also auf der einen Seite gibt es Proteste, die werden dann in den Institutionen, kommen die an, haben sogar Wirkungen. Aber da Proteste eigentlich immer eine andere Kommunikationsform sind als in Kommissionen, in denen man die Beschlussvorlagen macht, ist man eigentlich unzufrieden damit, muss dann womöglich die Semantiken steigern, ja, weil man ja unzufrieden ist, um zufriedener zu werden. Paradoxerweise sind dann die gesteigerten Forderungen noch weniger 1:1 durchsetzbar. Und dadurch gibt es in vielen Protestbewegungen, das kann man tatsächlich in der Geschichte der Protestbewegungen ganz deutlich sehen, welche, die, sagen wir mal, zu einer Steigerung neigen, die dann auch zur Gewaltnähe kommen kann.
Ich würde niemals behaupten, wenn wir uns die Bilder in Hamburg anschauen, die haben wir alle noch im Kopf.
Genau, ich würde niemals behaupten, dass das automatisch immer in Gewalt führt, aber Gewalt ist eigentlich das Ergebnis solcher Steigerungslogiken. Und das Tolle an Gewalt, also ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, ich finde nicht, dass ich Gewalt toll finde, aber das, sagen wir mal, das Durchsetzbare an Gewalt ist ja, dass Gewalt für sich selber steht. Gewalt muss man nicht weiter erklären, ja, die sieht aus wie eine Wirkung, obwohl sie gar keine ist. Und Sie haben Hamburg angesprochen, es gibt auch andere Dinge, die uns dann einfallen können, andere Situationen, wo Gewalt tatsächlich wahrscheinlich die sichtbarste Form ist, aber auch diejenige, die wahrscheinlich am wenigsten dann Wirkung erzielt, weil die Gegenkräfte natürlich, sagen wir mal, der vernünftigeren Leute und des Staates natürlich dann auch entsprechend groß sind. Also die Geschichte der 68er kann man so erzählen. Mhm. Übrigens auch die Geschichte rechtsradikalen Protests in den 90er Jahren kann man so erzählen. Und die Geschichte der Proteste Hamburg, also G-Zusammenkünfte, kann man auch entsprechend erzählen. Und international gilt das natürlich auch.
Wenn Sie von Steigerungslogik sprechen, wie kann man diese Logik dann durchbrechen? Oder kann man es gar nicht, weil es eine Logik ist?
Also die 68er haben ja versucht, es zu durchbrechen mit diesem schönen Begriff des Marsches in oder durch die Institutionen. Institution, ne? Und das ist, also wenn man das an einer Figur festmachen will, ist es Joschka Fischer, ja, sozusagen vom wirklich sehr handfesten Protestanten zum Vizekanzler und dann aber auch mit entsprechendem Habitus. Und das, also ich meine das gar nicht negativ, das kann man sehr schön sehen, wie sowas funktioniert. Das Spannende an dem Marsch in die Institutionen ist ja, dass das ja eigentlich die Logik der Wirkung des Protestes ist. Also der Protest kann nie 1:1 umgesetzt werden, sollte auch nie. Und die Demokratie ist auch genau so gebaut, dass das, was auf der Straße passiert, nicht 1:1 in Entscheidungen umgesetzt wird. Er wird übrigens dann gefährlich, wenn er behauptet, dass er genau das tun muss. Dann ist Protest eigentlich ein antidemokratischer Protest, weil die demokratischen Entscheidungen in den Parlamenten gefällt werden. Aber ansonsten können die Protestanten natürlich hingehen und sagen, Sie haben das gerade vorgeschlagen, in die Parteien, ja, ich wähle Berufe, in denen ich etwas erreichen kann. Und das passiert ja in den Protestgenerationen bisweilen auch. Ja? Also wie viele Leute sind heute Experten, was die Atomtechnik angeht, die tatsächlich angefangen haben als Demonstranten, als Atomkraftgegner in den 70er Jahren. Ja? Also das war meine Generation.
Wir sind quasi am Schluss der Sendung, deshalb meine Schlussfrage. Inwiefern oder welche Instrumente hat denn die Politik, Proteste einzubinden und tatsächlich auch mitzunehmen und dass diese Steigerungslogik, die wir gerade gehört haben, dass es eben auch zu Gewalt führen kann, zu verhindern?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man den berechtigten Protest ernst nimmt, dass man auch nicht, und das finde ich, ist schon teilweise passiert, dass man sagt, ach, die jungen Leute, das ist ja schön, dass die hier auch mal aus den Federn kommen, sondern dass man sie ernst nimmt, dass man ins Gespräch kommt, dass man auch andere Sichtweisen aufzeigt, weil das häufig ja auch zu einer Debatte führt, die wesentlich fruchtbarer ist, als wenn jeder nur seine Meinung rausposaunt. Und dann glaube ich, was ich sehr gut fände, ist, wenn auch die Parteien und auch die Institutionen die Hand ausstrecken und sich auch stärker öffnen für diejenigen, die einen wichtigen Punkt haben. Ich habe gestern mit Freunden auch das Thema diskutiert. Wir haben uns erinnert an Ralf Dahrendorf, der sich damals aufs Auto gesetzt hat mit den Studentenführern. überhaupt diese Geste und zu sagen, ich höre euch, ich höre eure Anliegen, ich spreche euch aber nicht nach dem Mund, sondern komme mit euch in die Debatte. Das ist, glaube ich, genau der Weg, wie eigentlich eine demokratische Auseinandersetzung da aussehen kann.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sind das die richtigen Instrumente für die Politik,
die Protest umzugehen? Ja, das sind die richtigen Instrumente, wobei natürlich Protestbewegungen sehr riskant für die Parteien sind. Also Fridays for Future ist wahnsinnig riskant für die Grünen. Ja? Die Grünen versuchen, sich auch davon abzugrenzen, weil sie wissen, dass das nicht eins zu eins geht. Ein historisches Beispiel wäre die Abgrenzung der SPD zu vielen linken Protesten um den Anfang der 70er Jahre herum, weil man demonstrieren wollte, wir sind staatstragend und keine Linken, die eigentlich mit Moskau ein Geschäft machen. Aus diesem Grund hat die SPD sehr, sehr stark sich abgegrenzt aus diesen Geschichten. Ist auch riskant, aber man muss es genauso machen, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Dinge, die Leute einbinden. Also wenn man die Leute dazu zwingt, dass sie ein Argument bringen, dann sind sie schon dazu gezwungen, andere Sätze zu sagen, als nur die Parolen, die da sind.
Und die Plakate, die man sieht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für diese angeregte Diskussion. Das war unsere Sendung Unter den Linden zum Thema Proteste, die wir sicherlich in nächster Zeit noch öfter erleben werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix und vielen Dank fürs Zuschauen.